Hi, ich bin Corinna, die Osteopathin für Körper, Geist und Seele
und heiße dich von Herzen willkommen zu Wissen hilft heilen, dem Podcast, der dir zeigt, wie du deine Stresssymptome abbaust und wieder voller Selbstliebe durchs Leben tanzt. Und ich habe heute ein Riesengeschenk hier für dich. Ich habe die liebe Sarah Desai im Podcast. Sarah, es ist für mich ein Riesengeschenk, dich hier zu haben. Und vielleicht magst du dich ganz kurz für die Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, einmal vorstellen. Das wäre wunderschön.
Liebe Corinna, liebe Zuhörerin, danke, dass ich hier heute Gästin sein darf. Es ist ein Raum, in dem ich mich jetzt schon total wohlfühle. Und wer bin ich? Ja, du hast schon gesagt, ich bin Sarah. Ich bin Coachin für Achtsamkeit und persönliche Weiterentwicklung. Und in dem Bereich arbeite ich jetzt schon sehr lange, bilde auch Menschen aus, schreibe Bücher, habe einen Podcast und ja, bin ganz gesegnet mit meinem Beruf.
Oh, so, so schön. Und ich weiß, wir haben uns ja vorher auch schon kurz unterhalten. Und da ging es auch über das Thema, um das Thema Leistungsdruck und Druck in der Gesellschaft. Wie hast du es geschafft, diesen inneren Druck, weil bei mir sind ja ganz viele Frauen, die durch diesen inneren Druck krank werden. Für mich spiegelt sich dieser innere Druck immer im Körper wieder. Und wie hast du es geschafft, aus diesem Leistungsdruck auszusteigen? Mhm. Oder den für dich immer wieder rauszunehmen?
Also auf zwei Ebenen. Einmal verstehen, also für mich schafft Verstehen Veränderung und zu merken, oh, das liegt jetzt gar nicht daran, dass jetzt zum Beispiel mein Chef noch will, dass ich die Aufgabe mache. Es liegt daran, dass ich die noch mache. Und warum mache ich die eigentlich? Warum habe ich das Bedürfnis, jedem gerecht zu werden? Warum habe ich das Bedürfnis, immer the good girl zu sein? Was stecken da für Glaubenssätze hinter? Was steckt da auch für eine Angst dahinter, dieses Gefühl, ich bin sonst nicht in Sicherheit, ne? Also es fühlt sich ja an, wie es ist jetzt überlebenswichtig. Wir gehen ja dann so über unsere Grenzen und da zu verstehen, wo kommt das her? Und da können wir ganz weit gehen, da können wir in unsere Kindheit gehen, weil wenn wir auf die Welt kommen, da wollen wir es noch niemandem recht machen. Oder?
Schreien wir rum, wenn wir Hunger haben und es ist uns völlig egal. Aber du hast gerade so tiefliegende Sachen, die dahinter stecken, schon angesprochen, dieses The Good Girl sein.
Zum Glück erstmal, das Baby hat ja auch das gespiegelte Selbstwertempfinden. Ja, es deutet, es lächelt die Eltern an und guck, kriege ich ein Lächeln zurück. Sind die Leute, freuen die sich, dass ich hier bin? Ja, bin ich hier sicher, gehöre ich dazu? Und das ist ganz wichtig, das musste ich ganz lange verstehen, hat lange gebraucht, dieses, ich möchte dazugehören, ich möchte, dass Leute mich mögen. Ich habe immer so getan, als wäre mir das egal. Es ist aber niemandem egal, weil es ist ein existenzielles Bedürfnis, weil ein Baby könnte gar nicht alleine überleben. Wir Menschen sind so lange angewiesen, dass andere sagen, Mensch, ich freue mich, dass du hier bist, ich kümmere mich um dich. So. Und als Baby, wenn wir jemanden anlächeln, kriegen wir ein Lächeln zurück. Das hat die Biologie, die Natur geschickt eingefädelt. Aber dann geht es auch schnell vorbei. Wir kriegen unmissverständliche Signale schon als kleine Kinder. Wer muss ich sein, um weiterhin ein Lächeln zu kriegen, damit die Leute sich weiterhin über mich freuen? Und welche Aspekte meiner selbst zeige ich lieber nicht? Welche Aspekte sind für andere unbequem oder haben sie halt keine Lust drauf? Ja? Und so werden wir schon von klein auf konditioniert und entwickeln uns in eine Persönlichkeit, die sich immer mehr am Außen orientiert. Wir manifestieren uns in einer Persönlichkeit, die sich am Außen orientiert. Was wollen andere von mir sehen? Wer muss ich sein, um hier gut reinzupassen? Und all das schürt natürlich, ja, das führt sich ja weiter im Schulsystem, in Freundeskreisen, in Beziehungen, am Arbeitsplatz.
Selbst mit der Freundinnen.
Unter Freundinnen, wir sind quasi darauf konditioniert, the good girl zu sein. Und zwar seit wir kleine Kinder sind. Und dass ich das erstmal verstanden habe, weil ich war ja immer eine, die gesagt hat, ach, mir ist egal, was andere über mich denken. Weil ne, so dieses, ich will beliebt sein, das hat ja so was Negatives. So, aber mir einzugestehen, nee, weißt du was, eigentlich will ich das schon und ich habe Angst, dass Menschen mich nicht mögen. Und warum habe ich die Angst? Und ist es wirklich so schlimm, wenn mich nicht jeder mag? So, da erstmal hinzugucken und mir das einzugestehen und dann zu merken, oh, ich kann damit arbeiten. Und es ist auch okay, wenn ich nicht jedem gefalle. Und es ist auch okay, wenn ich nicht immer eine gewitzte Antwort habe. Und es ist auch okay, wenn ich Nein sage. Auch wenn jemand damit schwer leben kann. So, aber das erstmal musste ich verstehen, warum mir das so schwer fällt. Und da ehrlich zu mir sein. Das heißt, das Verstehen und dann Nummer zwei, die Erfahrung. Also jegliches Verstehen, und da wirst du mir recht geben, bringt ja nichts, wenn wir es nicht anwenden. Ne? Also ich kann alles wissen und wenn ich es dann nicht umsetze, dann bringt es mir nichts. Und wir sind alles erwachsene Frauen hier, wir sind alle schlau, wir wissen alle wahnsinnig viel. Es hapert manchmal mit der Umsetzung, weil, und das ist auch ganz normal, ne, hier Leistungsdruck. Ja, ich habe ja mein Leben lang Beweise gesammelt dafür, wenn ich mich richtig anstrenge, wenn ich richtig mache, so, wenn ich mich verausgabe, dann wird's gut. So, mein Gehirn hat noch gar keine anderen Beweise gesammelt. Und das muss ich mich jetzt erstmal trauen. Und ich muss mich auch erstmal trauen, eine Grenze zu setzen und anderen zu sagen, nee, das möchte ich jetzt aber so nicht mehr machen. Ne? Und dann diese Spannung zu erzeugen, die ich ein Leben lang vielleicht versucht habe zu vermeiden. Und die auszuhalten und zu sagen, ist okay. Wir müssen uns hier neu finden. Wir müssen andere Lösungen finden. So, das System muss sich neu organisieren. Ich finde auch, wie menschliche Systeme funktionieren, so, es ist so wichtig, weil vielleicht das System Arbeitsplatz, auch das System Familie, Freundschaft, funktioniert vielleicht gerade, weil du, stell dir das vor wie so ein Mobile und diese kleinen, zarten Konstruktionen, die von der Decke hängen. Und das Mobile ist im Gleichgewicht. Das heißt aber nicht, dass es ein gesundes Gleichgewicht ist. Vielleicht ist es im Gleichgewicht, weil du das angepasste Gegengewicht bist. Weil du the good girl bist. Weil du Ja sagst, damit andere Nein sagen können. Weil du deine Emotionen zurückhältst, damit andere ihre ungefiltert ausleben können. Und in dem Moment, in dem du aber sagst, das möchte ich nicht mehr, hey, wir müssen darüber reden, mir geht's hier nicht gut damit, das funktioniert so nicht, muss ich das System umorganisieren, muss das Mobile ein neues Gleichgewicht finden. Und da haben wir ein Recht drauf. Weißt du, das Leben ist nicht immer leicht, aber wir haben ein Recht darauf, es uns so leicht wie möglich zu machen. Das war jetzt eine lange Antwort, sorry.
Oh, Sarah, das war ich hatte Gänsehaut und ich glaube, es war die schönste Antwort, die du hättest geben können, weil du bist so tief eingestiegen, dass Leistungsdruck konditioniert ist. Also erstmal, dass die Frauen nicht selbst schuld sind, sondern dass wir es ja erlernt haben von klein auf. Und unser Gehirn ist ja dann auch noch in anderen Wellen. Das heißt, es ist echt tief eingebrannt in unser Gehirn. Und dass wir immer Anerkennung und Liebe dafür bekommen haben, wenn wir so Good Girl waren. Und du hast auch so schön gesagt, dass das Gleichgewicht auseinander, also aus der Balance gerät, wenn wir uns verändern. Ich glaube, das ist auch eine Angst von vielen Frauen. Was ist dann mit meiner Familie? Was ist in meinem Partner, wenn ich mich verändere? Was passiert auf der Arbeit? Mag man mich dann noch? Habe ich dann noch Freunde? Oder wieder diese Angst, bin ich dann alleine getrennt von der Gruppe und niemand mag mich mehr? Weil bis jetzt habe ich ja nur die Erfahrung gemacht, ich werde gemocht, wenn ich so bin, wie mich die anderen, wie ich denke, dass mich die anderen mögen. Und dieser zweite Punkt, die Erfahrung, das ist so, so wichtig. Und ich finde, das ist immer so magisch, wenn die Frauen dann die Erfahrung machen, wenn du wirklich du bist, dann mögen die dich viel mehr, weil du hast so schön benannt, diese Masken. Also wer muss ich sein, ist ja eigentlich eine Maske, weil dann bin ich ja nicht mehr ich. Und wenn wir die wieder runternehmen, dann kann ja erst wahrer Kontakt da entstehen.
Ja, wenn wir diese Maske runternehmen und an der Maske ist ja, also per se, dass wir unterschiedliche Rollen haben, ist ja klar. Ich rede ja auch mit dir anders als jetzt mit meinem Sohn zum Beispiel. Ne? Also, ne? Aber diese Maskierungen, die machen uns das Leben schwer. Wenn wir quasi die Person werden, von der wir glauben, andere wollen sie sehen. Ja, da, weil wenn wir in Räume gehen und an die Frauen, die jetzt zuhören, vielleicht erkennt ihr euch darin wieder, ne? Wenn man geht irgendwo hin in neue Räume und dann liest man erstmal den Raum, wer muss ich denn hier drin sein? Wie muss ich mich verhalten, um hier reinzupassen? Und oft haben wir das nicht nur in neuen Räumen, sondern haben das auch in gewohnten Räumen. Und auf einmal verändert sich nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir es sagen, unser Auftreten, weil wir eigentlich in der permanenten Selbstüberwachung sind. Lache ich jetzt hier richtig? sage ich zu viel, sage ich zu wenig, ja. Und da fragen wir uns ernsthaft, warum soziale Interaktionen manchmal so erschöpfend für uns sind. Aber klar, weil wir sind nicht einfach nur da, wir sind in der ständigen Selbstüberwachung. Und die mal loszulassen und wirklich einfach nur zu sein. Und laut Studien ist es ja auch so, wir meinen ja, ne, wenn ich irgendwo reingehe und ich bin ein bisschen unsicher und schüchtern, dann denke ich ja, Mensch, das steht mir ins Gesicht geschrieben. Ja, aber, und das nennt man the illusion of transparency, also die Illusion der Transparenz. Wir meinen, andere würden, wir wären wie so ein transparentes Papierchen. Nein, andere sehen höchstens, wenn überhaupt, 20% unserer Unsicherheiten, weil jeder und jede ist genauso damit beschäftigt, über sich selber nachzudenken, wie ich in diesem Moment. Und ich finde das auch schon total befreiend, wenn ich in Räume reingehe und mir einfach so einen Regler vorstelle und mir, weißt du, hey, 20% mehr kriegt hier eh keiner mit.
Wow, das erleichtert, glaube ich, gerade alle so sehr da draußen. Da sind wir schon beim Thema Selbstzweifel. Ja, wenn ich so in neue Räume komme und denke, und ich bin ja dann nur mit mir beschäftigt und kann mich ja auch wieder nicht ehrlich und wahrhaftig auf mein Gegenüber einlassen. Und du hast mir gerade nochmal so die Augen geöffnet. Ganz viele Frauen haben ja mit dem Thema Ängste zu tun. Und das sind ja so diese Angst, gemocht zu werden, Angst, aber auch Angst, gesehen zu werden mit meinen Selbstzweifeln, mit meinen Ängsten, weil die anderen mich ja vielleicht gar nicht damit halten können oder mich komisch finden.
Das ist auch, das ist echt so ein Magic Moment, wenn jemand darüber spricht. Wenn wir darüber sprechen, worüber wir glauben, wir können nicht sprechen, weil wir dann nicht mehr respektiert werden oder abgelehnt werden, nicht mehr geliebt werden. Und in meiner Coaching-Ausbildung zum Beispiel, da ist es so, dass wir ziemlich früh in der Ausbildung genau diese Masken abnehmen. Und ich generell in meiner Arbeit, immer wenn eine Person den Mut hat zu sagen, hey, so geht's mir eigentlich wirklich, das bin ich. Ich habe noch nie erlebt, dass die Person dann weniger respektiert wurde oder weniger geliebt wurde. Im Gegenteil, da geht immer ein, hey, mir geht's doch genauso. Ich bin da für dich. Danke, dass du das sagst. Ich kenne das doch selber. Und auch da gibt's ein psychologisches Phänomen, das trägt, und das ist mein Lieblingswort tatsächlich, den Titel The Beautiful Mess Effect. Also, wir versuchen immer nicht messy zu sein. Wir versuchen ja the good girl zu sein. Ne? Mhm. Schön aussehen, alles richtig machen, alles immer im Überblick haben, uns um alles zu kümmern, nicht zu schwierig zu sein, nicht zu anstrengend zu sein. Ich glaube, wir alle Frauen kennen das.
Ja.
Ne? So. Weil wir meinen, wenn wir schön, wie nennen wir es, aufgeräumt sind, ordentlich quasi, ja, also so eine gewisse Fassade von uns halten. Und The Beautiful Mass Effect sagt genau das Gegenteil. Es ist ein erforschtes Phänomen, das zeigt, in dem Moment, in dem wir eben nicht mehr versuchen, oder nicht mehr das versuchen, was wir ja seit Jahrzehnten versuchen, diese konditionierte Vorzeigeversion unserer selbst zu sein, sondern sagen, ey, ich falle hier gerade auseinander und es ist auch, ne, so that's me, das bin ich, ich bin messy, ich weiß es gerade nicht, mir geht's nicht gut, ich bin wütend oder ich bin überfordert oder ich weiß es einfach nicht. In dem Moment ziehen wir die Maske ab und in dem Moment fühlen sich Menschen zu uns hingezogen. Also genau das ist das, was wir brauchen, um Zugehörigkeit zu bekommen. Man könnte also quasi sagen, das habe ich für mich irgendwann erkannt, ich laufe irgendwie seit Jahrzehnten in die falsche Richtung. Ich versuche immer, die Angepasste zu sein und die sich zusammenreißt und alles hinkriegt, aber um Verbindung zu bekommen. Aber echte Verbindung ist eigentlich, wenn ich das alles nicht bin, wenn ich einfach nur bin, wie ich bin. Und dann entsteht the beautiful mess. Und dann sagen Menschen, oh, ich sehe dich. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich kenne dich. Ich fühle mich dir nah.
Wow, also so schön, dass du das gerade nochmal mit so einer Studie belegt hast. Das ist ja das, was wir beide hier, glaube ich, auch gerade gefühlt haben, dass wir uns nichts vorgemacht haben, sondern uns einfach ganz ehrlich begegnet sind. Und das geht ja nur, wenn wir die Maske abnehmen. Und wie bringst du in deinem Coaching Coachings den Frauen das bei, dass sie sich das trauen?
Es kommt immer auf den Rahmen an natürlich, aber also Nummer eins ist natürlich auch eine Haltung, die ich habe. Da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen. Ich kann nicht erwarten von anderen, dass sie etwas verkörpern, was ich selber nicht verkörper. Das heißt, ich versuche auch transparent zu sein. Ja, und auch diese Haltung und ganz viel Mitgefühl auch. Mitgefühl, und das musste ich auch erstmal lernen für mich selber, selbst Mitgefühl zu sagen, ich weiß es gerade nicht und das ist okay. Oder es tut gerade weh und das ist okay. Oder ich habe Angst, ja. Das ist okay und ich schäme mich gerade und ich muss es nicht wegdrücken, ich muss es nicht wegmachen, ich muss es nicht sofort korrigieren, ich muss mich nicht optimieren, es ist okay. Es ist gerade ein schwieriger Moment, dieses Gefühl darf da sein, diese Gedanken dürfen da sein und ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Weil normalerweise machen wir das Gegenteil, ne? Also wenn was nicht so läuft, wenn wir was nicht hinkriegen, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir schon so eine emotionale Last in uns tragen, dann hauen wir ja nochmal oben drauf. Ne? Dann kommt ja noch die Selbstgeißelung on top. Und das nicht zu machen. Und Selbstmitgefühl ist eben eine Haltung auch mir selbst gegenüber, das wird oft falsch verstanden, ne? So Selbstmitgefühl, das ist so ein, hört sich an wie so ein Wellness-Spruch von einem Abreißkalender. Ist es nicht. Selbstmitgefühl ist nicht das Polster, was uns weich macht, sondern das ist, oder träge macht, das ist das Netz, was uns auffängt und höher springen lässt. Und zwar dahin, wo das Leben wirklich passiert, wo wir uns ausprobieren dürfen, wo wir sein dürfen, wo wir unsere Facetten ausleben dürfen. Weil wenn ich weiß, dass ich, wenn ich das mache, wenn ich das sage, was ich endlich mal sagen wollte, oder wenn ich was probiere und es nicht gleich klappt, da eben nicht stehe und sage, ach Sarah, oder meine Selbstzweifel, siehste, habe ich doch gesagt, ich mag keiner. Oder siehste, habe ich doch gesagt, hätte sie nicht probieren sollen. Sondern ich stehe da und sage, ich stehe bei dir, Sarah. Nicht, obwohl du gescheitert bist, sondern weil du scheiterst, weil du ein Mensch bist, weil du gehst, weil du dich öffnest, weil du dich zeigst, weil du ein Mensch bist und dein Menschsein lebst. Weil all das, was wir eben gesagt haben, diese Konditionierung und Anpassung, das sind ja Überlebensstrategien, ne, Corinna? Ja. Und überlebt haben wir alle. Wir sind erwachsene Frauen. Jetzt dürfen wir uns fragen, wann fängt denn das Leben eigentlich an? Wann fängt denn für uns das Leben an? Und mit diesem Selbstmitgefühl begegne ich auch eben mit Mitgefühl dann all den Frauen, mit denen ich arbeite in meinen Coachings. Und dass sie sich eben auch mit dem Selbstmitgefühl, dass ich den Raum eröffne, Mitgefühl, weil ich genau weiß, wie sich das anfühlt, wo du gerade stehst. Ich weiß es. Es gibt keine Zensur, gar nichts. Im Gegenteil, es gibt nur den allergrößten Respekt von mir, dass du da hinguckst, dass du da hingehst. Und dahinter, wenn wir da durchgehen, wenn wir uns wirklich annehmen und sagen, das ist ja auch das Fundament für ein glückliches Leben, ist Selbstannahme. Sagen zu können, ich bin ein guter Mensch. Mit allem, was gerade ist, auch vielleicht auch all die Sachen, die ich noch verändern will. Aber ich bin ein guter Mensch, jetzt schon. Und ich brauche nicht eine optimierte Version von mir, um gutes Leben zu verdienen. Ich bin jetzt schon ein guter Mensch. Ich darf mich entwickeln und alles, ja. Aber ich bin jetzt ein guter Mensch. Du bist jetzt ein guter Mensch. Jetzt schon. Und hast jetzt schon ein gutes Leben verdient.
Oh, also alleine, wenn ihr das jetzt hier hört, das ist, glaube ich, schon so, so heilsam. Und das geht so tief, weil das ja, ich finde, das Bild, was du beschrieben hast mit diesem Netz, das Selbstmitgefühl ein Netz ist und mich höher springen lässt oder mir überhaupt die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, welches Leben ich leben möchte, weil so viele Frauen, glaube ich, da draußen oder zumindest ist es in meinen Kursen die Erfahrung, dass die Frauen sagen, Corinna, ich bin so leer, ich funktioniere noch und ich überlebe, ich weiß gar nicht, wer ich bin und ich weiß gar nicht, wessen Leben ich hier lebe, aber meins ist es nicht. Und das macht mich immer so traurig und daher kommen ja auch die Krankheiten. Durch Druck und Anspannung werden Gefäße komprimiert, dann wird Gewebe nicht mehr richtig versorgt und so entsteht jede Krankheit, egal wie sie heißt. Und deswegen sind die Sachen, die du sagst und auch das Fundament Selbstannahme ist und dass ich mir jetzt schon, ich finde, weißt du, was du gerade gemacht hast, Sarah? Du hast mir und den Frauen da draußen gerade die Erlaubnis gegeben, mich jetzt schon zu mögen. Und ich glaube, ein größeres Geschenk kannst du uns allen gar nicht machen. Danke dafür.
Gerne. Danke, dass ich hier sein darf.
Weil das ist, wie du sagst, wir hauen immer oben drauf, wenn es uns nicht gut geht, weil wir das konditioniert erlernt haben. Wir haben nicht gelernt, neben uns zu stehen und zu sagen, es ist okay, wir machen Fehler, aber du bist gesprungen.
Mhm. Genau. Und nicht zu sagen, hey, ach, hat nicht geklappt, sondern hey, super, super. Mhm. Und jetzt versuchen wir es nochmal.
Was würdest du sagen, wie, du hast ja auch ein Buch geschrieben, ja, über das gut genug sein. Wie hast du denn gelernt, gut genug zu sein oder dich gut genug zu fühlen und diesen Selbstzweifeln und dieser Selbstkritik im Kopf nicht zu glauben?
Ich schreibe in meinem Buch auch über Mythen, Selbstzweifelmythen, die decke ich auf. Das heißt ja, heute höre ich auf zu zweifeln. Mhm. Überwinde dein Imposter-Syndrom und glaub an dich. Das ist ja gerade bei vielen Frauen der Fall. 70% übrigens aller Frauen, aller Menschen haben das. Ja. 70%. Und auch das ist eine Zahl nicht, die ich mir jetzt ausgedacht habe. Das sind Forschungen von zwei US-Amerikanerinnen, zwei Psychologinnen, Clance und Iams. Das wurde in den 70ern erforscht. Genau, 70%. Und es gibt verschiedene Mythen, die habe ich zusammengetragen. Und ein Mythos ist zum Beispiel, ich kann erst loslegen, mhm, wenn meine Selbstzweifel verschwunden sind. Ich kann erst erfolgreich sein, und ich meine nicht erfolgreich im Sinne von durchpushen, sondern ein erfülltes, erfolgreiches Leben, ne? Also erfülltes Leben leben, wenn meine Selbstzweifel verschwunden sind. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wir werden immer zweifeln. Und das ist auch nicht schlimm. Mit jeder Entwicklungsstufe, das Leben ist wie so ein Plateau. Als ich meine erste Podcast-Folge gemacht habe zum Beispiel, da war das meine größten Zweifel. Oh mein Gott, wie klinge ich? Du hast eben gesagt, ich habe so eine schöne Stimme, deswegen danke dafür. Meine ersten Folgen, ich habe gedacht, ich höre mich an wie Mickey Maus. Wirklich, ich konnte meine Stimme nicht hören. Ich fand alles ganz, ganz schlimm. Jetzt habe ich irgendwie 430 Podcast-Folgen. Der Podcast ist jetzt nicht mehr mein Problem. Danach kamen Bücher schreiben. Dann kam da die Selbstzweifel. Ja, es war ein neues Plateau. Natürlich, ich habe noch nie vorher ein Buch geschrieben. Ich weiß ja gar nicht, wie die Welt darauf reagiert. Ich habe keine Ahnung, was mache ich hier eigentlich. Auch bei meinem dritten Buch, was es jetzt ist, heute höre ich auf zu zweifeln, steige ich auch übrigens ein mit einer Anekdote, wie ich bei meiner Zahnärztin sitze und mir darüber Gedanken mache, dass ich mich gleich wieder ans Buch setze und dann auch so eine Beklemmung in mir hochkommt, weil ich natürlich bei jedem Buch zweifle, hey, werden die Leute das mögen? Ist das gut genug? Ja. Und der Unterschied ist aber, und das schreibe ich auch im Buch drüber, ich überlege kurz, rufe ich meine Verlegerin an und sage einfach, weißt du was, passt gerade nicht. So ist ungünstig. Lass einfach aufs nächste Jahr schieben, weil dann wäre ja das Problem, nämlich meine Angst und meine Anspannung in dem Moment, weg. So, ja, weil mein Körper lernt dann, Problem ist weg. Und ausweichen löst das Problem. Macht's natürlich nicht, weil mal ab und zu Sachen absagen aus dem Grund, okay, aber wenn man das immer wieder macht, dann reiht sich das wie so eine Perlenkette aneinander und wird zum Muster eines Lebens. Und dann trauern wir um all die Dinge, die wir nicht gemacht haben, um all die Chancen, die wir nicht ergriffen haben, um all das, was wir nicht gesagt haben, obwohl wir es echt sagen wollten. Und ich habe meine Verlegerin dann eben nicht angerufen und mich weiter an dieses Buch gesetzt. Und das ist, glaube ich, auch die Antwort, also wie man mit Selbstzweifeln umgehen kann. Da habe ich ganz viele Übungen im Buch. Aber was so die Grundessenz ist, ist eben auch zu sagen, du musst nicht auf den Punkt warten, auf den Moment, das ist nämlich kein Magic Moment, by the way, dass du irgendwann ready bist. Ja, es kommt nicht. Das kommt bei mir nicht, das kommt bei dir nicht, das kommt bei niemandem. Also unser innerer Kritiker wird nicht über Nacht zu unserem Motivationsredner. Das passiert nicht. Aber, ich beschreibe das im Buch so, am Ende des Buches zum Beispiel, habe ich so eine Anekdote, dass dann die Selbstzweifel da sind und mich fragen, und, na, was ist denn jetzt das Grand Finale? Wie schließt du das denn jetzt ab? Was ist denn jetzt die Message? Sind ja auch wieder Selbstzweifel, ja. Mhm. Aber die dürfen da sein. Selbstzweifel, die werden immer mal wieder klingeln an der Tür. Die werden um Einlass bitten, manchmal kommen sie rein, manchmal reden sie sogar mit mir. Aber in meinem Haus, und das wünsche ich mir für alle Frauen, sind noch viel mehr Besucher. Früher waren die Selbstzweifel sehr laut. Die hatten quasi das Steuer in der Hand. Ich habe nur die gehört. Oder ich habe alle Kraft dafür aufgewendet, sie nicht zu hören. Ja, was sie ja auch total präsent macht. Heute ist in meinem Haus, sind so viele andere Besucher. Da ist die Lebensfreude. Da sind Besucher, die erzählen von Träumen, von Visionen, von Erfolgen, von Liebe, von Leichtigkeit. So, dass selbst wenn die Stimme der Selbstzweifel mal da ist, ist okay. Das sind nur kleine Hintergrundgeräusche zwischen all den anderen Stimmen. Und das ist für mich so wichtig zu verstehen, was ich mir für uns alle wünsche, zu verstehen. Du musst nicht auf diesen Moment warten. Du musst auch nicht erst eine bessere Version von dir werden. Es ist jetzt und immer jetzt ist der Moment. Und es ist okay zu zweifeln und es ist okay, Angst zu haben, wenn wir lernen, all dem zu begegnen. Übrigens bei uns Frauen Scham, auch ein riesengroßes Thema, schreibe ich auch drüber im Buch. Scham und Schuldgefühle. Schamgefühle und Schuldgefühle. Ich meine, so, und wie können wir damit arbeiten? Wie können wir uns das angucken, was da in uns vorgeht, um es dann aufzulösen? Heißt das, ich werde mich nie wieder schämen? Heißt das, ich werde nie wieder Schuld empfinden für etwas? Nein, aber es hat nicht mehr diesen bedrohlichen Schatten. Es ist dann ein Moment da. Es ist einfach nur eine Momentaufnahme, aber hält mich nicht ab davon, mein Leben nach meinen Wünschen und Träumen zu gestalten.
Oh, das ist so schön. Und vor allem der Satz, du musst nicht erst die bessere Version werden. Und auch, dass du sagst, 70% aller Menschen haben dieses Imposter-Syndrom. Oder was ist mit den anderen 30, habe ich mir gerade überlegt.
Habe ich mir auch überlegt. Aber vielleicht sind das alles die Babys. Oder die ganz alten Menschen, die sagen, ey, weißt du was, ich will jetzt einfach nur mein Leben genießen.
Wahrscheinlich, weil alle zwischen, wann fängt das an? Mit 4, 5, manchmal ja. Schon mit 3. Ja, irgendwie zwischen.
Ich würde auch sagen mit 3. Mhm.
Zwischen 2, 3 bis wahrscheinlich die meisten so mit 70, 80 haben wir das ja. Und jeder hat diese Selbstzweifel, aber eben alleine die Erkenntnis zu wissen, es haben wirklich alle.
Selbstzweifel kommen ja oft in Verbindung mit Einsamkeit. Wir meinen ja, ich sitze da alleine in meinen Selbstzweifeln. Ne? Wir meinen ja, wenn ich jetzt diesen Raum betrete, dann bin ich die Einzige, die es nicht weiß. Oder ich stelle jetzt nicht die Frage, weil hinterher stehe ich da als die, ne? Die Einzige, die keinen Plan hat. Oder wenn wir unsere Träume verwirklichen wollen, dann denken wir, ach, also die Leute denken dann ja, was will die, ne, so, die, was denkt die denn? Dabei haben 7 von 10 Menschen genau das Gleiche. Die würden auch gern was anderes machen und denken sich, ah, dann, wie sehen andere mich dann? Ja. Oder wir denken, ich kann das nicht, alle anderen können das. Nein, nein, wir sitzen alle im selben Boot und oder im gleichen zumindest. ja. Und das auch zu verstehen, also so ganz bildlich beschrieben, ich bringe da im Buch so ein verschiedene Beispiele, ja, von so einem Inhaber von einem Coworking-Space, der sich dann denkt, so ja, also jeden Tag denkt, boah, wenn die wüssten, ja, dass ich eigentlich gar nicht so richtig weiß, was ich hier mache. Und da fragt sich aber auch die Gründerin am Nebentisch, ist sie gut genug für ihren nächsten Pitch? Und die Studentin, die an ihrer Präsentation sitzt, fragt sich, oh Gott, sollte ich mich morgen lieber krank melden, weil ich die Präsentation noch nicht fertig ist. Und der gewitzte Kollege am Nebentisch, den wir immer denken, Mensch, der hat doch immer einen lockeren Spruch parat, macht sich gerade total die Sorgen, wie er wahrgenommen wird. So. Und das vergessen wir oft.
Ja, und es ist schön, dass du uns in diesem Buch daran erinnerst, dass dass ich immer denke, ich habe das nur alleine. Und ich glaube, so geht es dir, die da jetzt zuhört, auch, dass du so oft denkst, ich bin alleine die Mutter, die nicht den guten Kuchen backen kann oder deren Kind verzogen ist oder das Schlechteste in der Schule oder ich bin die, die es nicht hinkriegt, regelmäßig zum Sport zu gehen und sich um mich zu kümmern. Und das hält uns ja von dieser inneren Ruhe oder diesem inneren Frieden, den wir uns alle wünschen, so sehr ab, dieses Geschnatter im Kopf oder wie du sagst, ja, diese Menschen in deinem Raum oder Stimmen in deinem Zuhause, die jetzt zwar noch da sind manchmal, aber die kriegen jetzt keinen Tee mehr von dir, ne? Oder sitzen nicht in der ersten Reihe.
Genau, die kriegen keinen Tee mehr. Nee, die kriegen höchstens ein Glas Wasser. So. Ja, aber auch, weißt du, du hast es so schön beschrieben, ne? Wenn wir die Mama, die sagt, ach Mensch, ich bin die Einzige, die nicht den selbstgebackenen Kuchen.
Ohne Zucker.
Ohne Zucker und genau. Und irgendwie finden wir ja immer was Neues. Weil, ne, wenn wir Selbstzweifel haben, ist es ja nie genug. Wir messen uns ja immer nur an unserer letzten Leistung. Und die wird ja danach auch wieder entwertet. Wenn wir uns mal vorstellen, wie toll wir Sachen machen. Ja, was kenne ich für tolle Frauen, die so tolle Mamas sind oder tolle Lehrerinnen sind oder toll in ihrem Beruf sind, tolle Freundinnen sind, das gar nicht sehen, weil sie ihren eigenen Wert nicht sehen. Und der Wert, deswegen geben wir als Frauen ja oft so viel, weil wir das Gefühl haben auch, okay, das, was mir als Mensch an Wert fehlt, das komplettiert meine Leistung. Dann, also meine Leistung wird dann so hell strahlen, mein gebraucht werden, und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen manipulativ an, aber das meine ich überhaupt nicht so, aber ne, das passiert ja unbewusst. Ja, mein gebraucht werden wird so hell strahlen, ne, dass dann das, was mir als Mensch fehlt, das dadurch komplettiert wird. Aber du musst keinen Scheinwerfer haben, keinen Scheinwerfer der Leistung, der dich überstrahlt. Du bist das hellste Strahlen, ja. Du musst nicht mehr leisten. Und das muss ich mir auch. Also ich kann auch einfach mit mir selber reden. Du musst nicht mehr leisten, ja. Und ich ermutige auch jede Mal zu gucken, hey, was habe ich denn schon alles gut in meinem Leben gemacht? Was habe ich zum Beispiel auch, welche Krise habe ich abgewendet? Vielleicht auch in meiner Familie, ja. Oder auf der Arbeit oder in Freundschaften, bevor es überhaupt eine Krise wurde. Ja, was mache ich, was habe ich schon getan, wodurch sich andere besser gefühlt haben? Was habe ich schon geleistet in meinem Leben? Aber nicht die klassische Leistung, nicht die großen Erfolge, sondern die kleinen Sachen, jeden Tag. Wer würde mich vermissen auch? Ja, was würde nicht klappen, wenn ich nicht da bin? Und guckt euch einfach, überlegt euch mal, liebe Zuhörerin, ihr werdet morgen, würdet ihr sagen, so, ich bin nicht mehr da. Ich packe meinen Koffer, ziehe jetzt für 2 Wochen weg. Was meint ihr, was in dem eurem Umfeld alles nicht klappen würde? Warum? Weil ihr so tolle Sachen macht. Und das mal sich bewusst zu machen, ja, und all das, und das ist ja auch, und das muss ich dir ja nicht sagen, ist ja auch neurologisch in uns verankert. Wir meinen ja, wir wissen nichts, wir können nichts. Nein, all das, all die kleinen Erfolge, die wir haben, auch all die Lösungen. Hallo, wir Frauen sind ja wohl die absoluten Lösungsköniginnen. Ja. So, all die Lösungen, die wir schon gefunden haben, die sammeln wir ja. Die kurzzeitige Lösungstherapie, auf der ja Coaching aufbaut, die basiert ja genau darauf, dass unser Gehirn, weil Problemtrance, also uns mit dem Problem zu beschäftigen, das können wir. Ja? Die Probleme und Dinge, die wir nicht so hinkriegen, die stellen wir uns ja wie Pokale in die Vitrine und gucken die uns immer an. Aber das, was wir geschafft haben, was wir jeden Tag auch schon gemacht haben, die Lösungen, die wir gefunden haben, die weisen wir so, die scheuchen wir wie so lästige Fliegen weg. Genauso wie Komplimente können wir auch ganz schwer mit umgehen, ne? So, nee, ist ja nichts Besonderes. Doch, und guck dir das mal an, wie oft du schon an einem Punkt standest, wo andere nicht weiter wussten, wo du nicht weiter wusstest, ob es nun kleine Dinge im Alltag sind oder große Herausforderungen. Du hast immer eine Lösung gefunden, weil der Beweis ist, dass du gerade zuhörst, sonst wärst du gar nicht hier. Und all diese Ressourcen, die in deinem Gehirn vorhanden sind, auch jetzt neue Probleme zu lösen, die sind ja da. So, du musst nur den Blick drauf richten. Ich habe den Blick halt immer auf ein Problem. Da finde ich dann die Ressourcen nicht. Aber wenn ich mich daran erinnere, hey, was ich alles kann, was ich alles schon gemacht habe in meinem Leben, dann setze ich diese Ressourcen frei in meinem Kopf. Das heißt, wirklich mal einen anderen Blickwinkel einnehmen, hilft auch auf all das, was du schon, und ich meine nicht geleistet im klassischen Sinne, sondern jeden Tag machst und wie oft du schon ganz, ganz tolle Wege gefunden hast. So, du aus dir allein heraus. Und das steht dir alles zur Verfügung. Du bist eine richtige Macherin des Lebens. So, du hast es einfach nur vergessen, weil du nicht hinguckst.
Wow. Und du hast jetzt so schön den Schwenker von Selbstzweifel, ich bin nicht gut genug, dass dieses Problembewusstsein, was wir ja alle haben, und das fängt beim Körper an, ja, dass wir sagen, zu dicke Oberschenkel, der eine findet Bauch, Brüste, Nase, Ohren, je nachdem, womit er gerade ein Thema hat oder sie dann, das stellen wir uns wirklich wie Pokale rein. Und damit gehen wir ja auch hausieren. Also wir sagen ja jedem, wie schlecht wir sind. Das können wir ja gut. So, um das dann noch zu bestätigen, aber sich den Erfolg zu erlauben oder diesen Selbstwert, ich bin wertvoll. Und da kommen wir ja wieder zur Konditionierung, finde ich. Denn zu mir wurde immer gesagt, dass man stellt sich nicht in den Mittelpunkt oder Eigenlob stinkt. All diese Sachen, die sind ja so tief verankert, dass in mir ja Scham hervorkam, wenn ich mich selbst oder immer noch manchmal, ja, also die Scham ist bei mir auch noch im Haus. Ich kriege auch nur noch Wasser. Aber die kommt ja auch hoch, wenn ich mich jetzt lobe oder wenn ich sage, das, was ich gemacht habe, ist wirklich gut, dann kommt ja noch so die Scham mit. Und ich glaube, das haben wir ja alle konditioniert und alle gelernt. Und da die Erfahrung zu machen, mich zu trauen, mich zu loben und zu sehen, dass andere sagen, ja, du hast recht, du machst das wirklich toll.
Es kam mir gerade noch ein Gedanke, Corinna, weil, weißt du, wir machen das für uns und auch für alle Frauen, die nach uns kommen. Weil wenn wir dieses Eigenlob stinkt und wie wir konditioniert wurden, wir wurden auch anders konditioniert oft als Männer, weil vielleicht hatten welche von euch Geschwister, also ich habe einen Bruder auch, und sowas sickert durch die Familie als unsichtbares Erbe. Wir übernehmen nicht nur die Haarfarbe und die Nase unserer Eltern und Großeltern, sondern eben auch sowas. Und unsere Mütter, also meine Mutter und vor allem meine Großmutter, ich bin im Haushalt meiner Großmutter mit meiner Mutter groß geworden, in einem Mehrgenerationenhaushalt. Meine Großmutter ist letztes Jahr, habe ich sie begleitet in den Tod, da war sie 103, die hat wirklich bis zu ihrem Tod, sie hat immer gesagt, ich kriege irgendwann einen Schlaganfall und bitte hol dann keinen Notarzt, ich will einfach dann zu Hause sterben, und sie hat gewartet, bis ich da bin, und dann habe ich sie noch 10 Tage zu Hause gepflegt, weil sie wollte gesagt, ich habe ein ganz tolles Leben, ich bin bis zum letzten Tag fit und ich will nicht dann, ich bin 103, ich hatte so, bitte Sarah, kümmere dich dann um mich, und das habe ich gemacht, sie ist zu Hause in ihrem Bett gestorben. Und sie hat mir einfach viel auch mitgegeben und erzählt, weißt du, wie es für sie war. Sie war Ärztin, Gynäkologin, und sie meinte, hey, als mein Opa sie gefragt hat, ob sie heiraten möchte, hat das Erste, was sie gesagt hat, ja, aber nur, wenn ich meinen Beruf ausüben darf, weil das eben gar nicht üblich war in der Generation. Und ihr Vater immer gesagt hat zu ihr, nein, du darfst nicht studieren, Frauen sollen nicht zu viel wollen und hilf lieber, ne, dass es deinem Bruder gut geht, der soll studieren. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Und du bist schwierig und pass dich an. Und ihre Mutter war also meine Urgroßmutter, die habe ich leider nie kennengelernt, aber aus Erzählungen war eine ganz angepasste. Und meine Oma hat immer gesagt, so, hey, wie die sich von meinem Vater hat behandeln lassen. So, die hatte so viel zu geben der Welt, aber hat sich immer nach hinten gestellt. Und es ist jetzt nur ein Beispiel, aber wir Frauen wurden ja auch so konditioniert, und das sickert eben auch in Familien ein und durch, was Frauen schon lange mitgegeben wurde. Und wenn jetzt so wie meine Oma jemand sagt, deine Frau sich traut. Hey, das hat sie mir immer mitgegeben, immer gesagt, Kind, mach, was du willst, aber guck, dass du frei bist, dass du, ja, so, dass dir keiner reinreden kann. So. Und sag deine Meinung, wenn jemand was sagt, sag deine Meinung. Du musst dich nicht so behandeln lassen, auch nicht von deinem Chef. Und das ist natürlich ganz schwierig, ja. Aber das hat für mich einen riesen Unterschied gemacht. Und ich sehe aber auch natürlich, wie viel auch die Gesellschaft, das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem, gewisse Räume gar nicht für uns vorgesehen hat. Oder eine Gesellschaft, die darauf aufgebaut ist, dass wir the good girl sind, ne? Dass wir anderen den Rücken frei halten, dass wir die, deswegen gibt's in manchen Berufen auch überproportional Frauen, ja, die ganz, die Kümmernden, und da ist ja auch nichts Schlechtes, aber die auch nicht zu viel wollen. So. Und ich habe letztens einen Workshop gehalten für über 1000 Frauen aus einer großen Firma. Namen kann ich natürlich nicht sagen. Ein Konzern, der multinational arbeitet in ganz vielen Ländern, zwar auf Englisch. Und die, und ich sage das nur, weil die kamen wirklich aus den unterschiedlichsten Ländern.
Spannend.
Und die haben alle das Gleiche gesagt. Und das haben sie sich auch gewünscht, dass der Kern des Vortrages und des Workshops war, wie kann ich für meine Rechte einstehen? Ich meine, das waren alles Frauen, die halt in einem Beruf waren, aber die gesagt haben, hey, trotzdem, wenn ich dann die Extraaufgabe zum 100. Mal kriege von meinem Chef, ja, warum habe ich dann das Gefühl, ich darf nie Nein sagen und sage auch nie Nein, weil ich dann Angst habe, ein schlechtes Bewertungsgespräch zu bekommen und dann den Job nicht mehr zu haben. So, das heißt, die Gesellschaft hat sich ein bisschen daran ausgerichtet, dass wir the good girl sind. Und hat gewisse Räume noch gar nicht für uns vorgesehen und die müssen wir uns einfach selber nehmen, diese Freiheit. Und das ist nicht nur im Beruflichen, das ist auch im Familienkontext, ne? Und also wie wir unsere Rolle definieren dürfen selber. Oder siehst du das anders?
Nein, du hast gerade also erstmal ganz viel Liebe zu deiner Oma. Ja, so 103, das ist absolut mein Wunschtraum, gesund über 100 zu werden und so toll. Und dass deine Oma dann, das ist ja krass, wenn wir uns überlegen, in was für einer Zeit, die ist letztes Jahr gestorben, ich bin nicht so gut in Mathe, aber wenn ich dann nur 100 Jahre abziehe, dass sie überhaupt studieren durfte oder das musste sie sich ja alles erkämpfen, das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, wir vergessen so oft, das erzählt mir meine Schwiegermutter immer, Rosi, die ist 83, die sagt immer, Corinna, da mussten alle zustimmen. Ich war die erste Frau, die in der Bank eine Banklehre gemacht hat. Also es war ja gar nicht normal, dass Frauen das durften oder die brauchten ja wirklich, wie du erzählt hast, das Einverständnis vom Mann, dass sie arbeiten dürfen. Das ist für uns heute so unvorstellbar, aber klar, wir sind noch die in helfenden Berufen ganz oft. Wir sind die, die mehr leisten für weniger Geld oder das gleiche Geld. Bei Männern, wenn die Nein sagen, sagt man, der hat aber Eier in der Hose. Ne? Mhm. Und bei Frauen heißt es dann, die will nicht, die ist zickig, die hat wohl ihre Tage. Oder also auch dieses zyklische Dasein, dass wir das gar nicht so leben dürfen oder können. Oder dass das, wir sind nicht zickig, wir sind halt zyklische Wesen. Und wir haben ganz viel Kraft, aber eben zu verschiedenen Periodenzeiten und wenn wir auf die Rücksicht nehmen und wenn auch die Gesellschaft mit auf die Rücksicht nimmt. Und ich glaube nicht, dass wir uns das erkämpfen dürfen, so das glaube ich, weil ich glaube immer Druck erzeugt Gegendruck.
Das wollte ich auch gerade noch sagen, dass nämlich das bei meiner Oma, das war total gut, dass sie mir das mitgegeben hat und auf der anderen Seite ist es so, dass bei mir durch meine Familie gesickert ist, du musst dich immer durchsetzen. Du musst immer stark sein. Und das macht auch was mit einem, ne? Weil es ist genauso wie, wenn wir nie haben Gefühle gesehen, also wenn unsere Eltern bei ihren Eltern nie Gefühle gesehen haben, nie weinen, dann werden die Enkel ganz oft ja auch mit dem Glaubenssatz groß, hey, Gefühle sind was Gefährliches und setzen sich mit ihren eigenen Gefühlen nicht auseinander. Und für mich war eben ganz lange, ja, du musst immer stark sein. Und es war auch so ein Lob in der Familie. Ja, Sarah, die ist ja immer ganz, die ist ja eine Zähe. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will nicht mehr zäh sein. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Das ist auch überhaupt kein Kompliment. Das macht mir das Leben schwer. Und genau, deswegen, Druck erzeugt Gegendruck. Und das musste ich lernen. Ne? Ich will dieses Kompliment nicht. Das ist überhaupt nichts Gutes, zäh zu sein. Ja.
Und trotzdem war es die Ausbildung deines Lebens, die dich ja dahin gebracht hat. Und ich glaube, nur wenn wir mal Druck erfahren haben, können wir ja auch die Weichheit schätzen. Also wir brauchen ja wirklich alles im Leben. Und es braucht eben Männer und Frauen. So in meiner Welt sind die bestgeführtesten Unternehmen oder so wie Mama und Papa. Also wenn einfach das Männliche und das Weibliche ausgewogen auf Augenhöhe in Balance miteinander sich gegenseitig schätzt, wertschätzt und unterstützt, dann können wir, glaube ich, so die großartigsten Dinge hervorbringen. Und das wäre so eine Welt, die ich mir wünsche, für die ich auch mit losgehe, dass wir nicht kämpfen, sondern uns wertschätzen auf Augenhöhe und unterstützen. Ich glaube, das ist noch ein Weg. Und zu allererst, und deswegen finde ich deine Arbeit so, so wichtig und freue mich ganz riesig, dass dein Buch jetzt rauskommt, dürfen wir diese inneren Selbstzweifel loslassen, genau, heute höre ich auf zu zweifeln, denn ja, ich finde, dieses Loslassen fällt uns ja so viel schwerer als Durchhalten, also Durchhalten, Kämpfen und über unsere Grenzen gehen, das haben wir ja alle gelernt, das können wir alle und das ist ja auch in der Ahnenreihe oder whatever, ja, das ist in alle Familien durchgesickert, sei stark.
Und das ist ja, das können wir und wir wissen, das tut uns nicht gut, ne? Wir wissen, es fühlt sich nicht gut an. Es ist wie in so einem Haus. Man wohnt in einem Haus und irgendwie ist es zugig und riecht auch nicht gut, aber irgendwie hat es ein Dach über dem Kopf. Ja? Wir wissen, was wir kriegen. So. Und genauso ist das mit dem Durchhalten. Wir haben ja es irgendwie geschafft. Und das sagt ja auch das Coaching. Das ist so ein ganz wichtiger Grundsatz. Alles, was da ist, will was Gutes. Dass wir uns jetzt eben nicht noch zensieren dafür. Alles, was da ist, will was Gutes.
Oh, das ist ein schöner Satz.
Dass du immer durchgehalten hast, war das Beste, was du tun konntest zu der Zeit. Ja, weil also mit dem Wissen, das du hattest. Es hat dein Überleben gesichert. Aber jetzt darf es leichter werden. Ganz oft erfahre ich das in meinen Coachings, dass wenn dann diese Erkenntnis kommt, dann viele Frauen sagen, ja, gut, jetzt habe ich so viele Jahre gegen mich gearbeitet. Und dann kommt der Vorwurf. Und dann kommt das Bedauern. Ich habe so viele Jahre verschwendet. Nein. Alles, was da ist, will was Gutes. Das war eine intelligente Überlebensstrategie. Hast du richtig gemacht. Aber jetzt darf das Leben anfangen.
Oh, das ist so ein, ich finde, das ist so ein schöner Satz, Sarah. Jetzt darf das Leben anfangen. Und das wünsche ich dir, die da jetzt gerade zuhört. Und Sarah, vielleicht hast du noch einen Tipp für alle Frauen da draußen. Wie gehst du jetzt mit Rückschlägen um? Also, was machst du, wenn du es doch eigentlich besser weißt? Und trotzdem nochmal in dieses alte Muster verfällst.
Und es passiert. Ich habe ein ganzes Kapitel darüber im Buch geschrieben. Das ist das letzte Kapitel. Und da ist ein ganzer Absatz mit Rückschlägen umgehen. Weil natürlich haben wir Rückschläge. Also wenn ich, das mag ich manchmal auch nicht so gerne in meiner eigenen Bubble, ja, so diese Versprechen, komm zu mir und dann wird's innerhalb von 3 Tagen für immer in deinem Leben laufen.
Und dir scheint immer die Sonne aus dem Po.
Das so. Wird nicht passieren. Und das ist okay. Was natürlich passiert, wenn es dann nicht klappt, wenn du in ein altes Verhaltensmuster wieder rein verfällst oder auch was anderes. Du nimmst dir was vor, ja, stell dir vor, jetzt hören Frauen zu und sagen, so, und jetzt krempel ich mein Leben um und jetzt mache ich diese eine Idee, setze ich jetzt in die Tat um, die ich immer in die Tat umsetzen wollte, und dann klappt's nicht gleich. Ja, was dann passiert, ist ja, dass unser Imposter oder unser Selbstzweifel lauter wird denn je. Der hat ja nur gewartet auf den Moment, und zu sagen, so, habe ich dir doch jetzt seit Jahrzehnten gesagt, du kannst das nicht. Habt ihr doch seit Jahrzehnten gesagt, du sollst nicht zu viel vom Leben wollen. Du wolltest nicht hören, jetzt hast du den Beweis, du bist nicht gut genug. Und da nicht hinzuhören. Und weißt du, was es für mich ist? Eine Distanz zwischen mir und dem Rückschlag zu schaffen. Der Rückschlag ist einfach nur ein Ereignis, was passiert ist. Ja, hab was probiert, hat nicht gleich geklappt. So, egal was. Auch wenn es meine innere Persönlichkeitsarbeit ist. Mhm. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Ja, es ist, was wir ja tendieren dazu, ist, eine Persönlichkeit daraus zu machen. Ja, ich bin der Rückschlag. Der sagt jetzt über mich aus, ich bin nicht gut genug. Nein. Also mich selbst tatsächlich wortwörtlich nicht zu wichtig zu nehmen. Der sagt gar nichts über mich aus. Es ist irgendein Ereignis. Und manchmal hilft so eine Visualisierung, dass man sich wirklich vorstellt, weil die Augen schließt und mit jedem Atemzug einatmen und ausatmen. Stell dir vor, wie du nach oben steigst, über den Stuhl, auf dem du gerade sitzt, durchs Dach, noch höher, noch höher. Vielleicht siehst du auch schon Wolken neben dir. Und dann guckst du runter. Und dann siehst du da deinen ganzen Lebensweg. Von Kindheit bis jetzt. Und du siehst, wie der Weg sich schlängelt, Abbiegungen nimmt, bergauf geht, mal bergunter geht. Und irgendwo da ist der Rückschlag, den du gerade erlebt hast. Er ist so klein von hier oben, dass du ihn fast gar nicht sehen kannst, wie ein Kieselstein. Und du erkennst jetzt, das ist nur ein Moment. Nicht der ganze Weg, schon mal gar nicht dein ganzes Leben. Du kannst drüber steigen, drum herum gehen. Das Leben geht weiter. Du siehst den Weg, wie der sich fortsetzt. Mit diesem Gefühl, das ist nur ein kleiner Moment, ein Kieselstein auf deinem Lebensweg, der so groß ist und noch dich so weit in die Welt tragen wird. Spüren das Vertrauen in dir. Und kannst dir auch vorstellen, was du gleich machen kannst, um eben über diesen Kieselstein zu steigen, wenn du hier aus dieser Visualisierung rausgehst. Was ist der erste Schritt, um diesen Rückschlag hinter dir zu lassen, zu verarbeiten? Und dann mit deinem Atem sinkst du jetzt wieder an den Wolken vorbei, durchs Dach, die Decke, in den Raum, in dem du sitzt, auf deinen Stuhl. Spür nochmal das Vertrauen in deinem Herzen und öffne deine Augen.
Oh, vielen lieben Dank, Sarah.
Und das ist es, es ist nur ein Moment. Und wenn wir das machen, dann können wir danach, möchte ich die Frauen ermutigen, weil ich habe eben gesagt, der erste Schritt, den du gehen kannst. Und das kann sein, nämlich den Rückschlag einfach wie eine Forschung zu sehen. Ja, es ist, weil eine Forschung kann nicht scheitern. Ich meine, dir als Medizinerin muss ich das nicht sagen. Wir können nicht scheitern. Es gibt einfach nur Daten. So, okay, ich habe was versucht. Ich habe jetzt zum Beispiel versucht, mich besser abzugrenzen. Und es hat nicht geklappt. Woran lag das? Habe ich zu wenig geschlafen? War ich nicht klar in meiner Gesprächsführung? Wusste ich selber nicht, was will ich eigentlich? Mhm. Das gibt's ja auch oft. Hätte ich vielleicht mir Hilfe holen sollen von jemandem, mit dem ich mich, jemand, der mich gut kennt, erstmal vorher besprechen sollen? Ja, hätte ich mehr Zeit gebraucht, um mich auf dieses Gespräch vielleicht vorzubereiten? So, und dann Daten. Alles ist, und so gehe ich auch durch mein Leben. Es wird alles, ist nur noch ein Datensatz. Also es hört sich jetzt zu langweilig an, aber im Sinne von, ich kann gar nicht scheitern. Es ist ein Experiment. Das Experiment des Lebens sagt nichts über mich aus. Es ist alles nur, liefert mir Erfahrungen. This is it. Und darum geht's im Leben. So viele Erfahrungen wie möglich machen zu dürfen.
Wow. Oh Sarah, ich finde, schöner könnten wir diesen Podcast hier nicht enden lassen mit dieser wundervollen Meditation, die du dir bitte immer wieder anhörst, wenn du einen Rückschlag hast. Dann kommst du hierher zurück und hörst dir diese Meditation an und siehst dein Leben einfach als Erfahrung und als Experiment des Lebens. Und es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer, sondern einfach nur dein Leben, in dem du ganz viel Erfahrung machen kannst. Sarah, ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Gespräch. Ich könnte jahrelang mit dir weiterquatschen. Und wir verlinken hier drunter natürlich dein Buch und deine Coaching-Ausbildung, denn alle Frauen, die ihre Träume verwirklichen wollen, die sich selbst besser kennenlernen wollen, die diesen Weg mit dir weitergehen wollen, mit deiner wunderschönen Stimme und mit deinem Mega-Wissen. Also danke, dieser Podcast war ja schon ja, eine Coaching-Session hier für alle Frauen da draußen. Ein riesen, riesen Danke, Sarah.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und danke an alle, die zugehört haben.
Ja, so schön, dass du da bist. Und wenn, schreib uns hier drunter, wie es dir gefallen hat und was es mit dir gemacht hat. Wir lesen das alles und wir freuen uns so sehr über deine Nachricht. Mach's gut. Bis bald.
Tschüss. Ciao.